Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Liebe Gemeinde, Menschen der Gegenwart genießen gerne das Leben mit all seinen Annehmlichkeiten. Schöne Dinge, die kauft man sich gerne oder verschenkt sie. Entspannte Situationen fördern unsere gute Laune und das tolle Wetter lässt uns aufatmen. Ich denke, wir haben uns alle gefreut, als in den Wetterberichten dieser Woche angekündigt wurde, heute wird es ein toller Sonntag. Sonne tut uns gut, sie schenkt uns Leben und gute Laune. Und wenn dann noch die Gemeinschaft mit fröhlichen Menschen dazukommt, dann sind wir eigentlich zufrieden mit uns und mit dem Leben. Und die Farben des Frühlings, die verkünden unendlich neues Leben nach einem langen Winter. Es wäre alles so schön, und es darf ja auch so schön sein, wenn mit dem heutigen Sonntag nicht die sogenannte Karwoche, also die Tage, die auf Karfreitag zugehen, beginnen würde. Kara kommt aus dem Althochdeutschen und kann übersetzt werden mit Klagen und Jammern. Wir als Christen erinnern uns in dieser Zeit an die letzten Tage im Leben des Jesus von Nazareth. Wir denken an sein Leiden und sein Sterben. Dieser junge Mann, Anfang 30, hatte damals im Frühling nur noch wenige Tage zu leben. Und das wusste er. Neudeutsch würde man heute sagen, Hammer-Situation. Ihm war klar, was auf ihn zukommt. Es muss für ihn eigentlich eine unerträgliche Situation gewesen sein. Und wir werden durch die Erzählungen und Texte aus dem Neuen Testament mit hineingenommen in diese für Jesus so brutale Woche. Wenn wir das hören und lesen, dann macht sich sicherlich bei uns, wenn wir ehrlich sind, ein Gefühl der Beklommenheit, der Unsicherheit und vielleicht sogar der Hilflosigkeit breit. Wie sollen wir damit umgehen? Solch eine Situation setzt man sich nicht gerne aus. Und am liebsten würden wir denken, bloß weg hier. Nur nicht darüber nachdenken. Wir erleben das ganz praktisch. Im Moment im Alltag, seit Wochen wünscht man sich überall frohe Ostern. Eigentlich ist es ja noch gar nicht so weit. Und eigentlich kommt vor Ostern noch was ganz was anderes. Sterben, Tod und Karfreitag. Aber das ist nicht das, was wir Menschen möchten. Da möchten wir gerne schnell drüber weggehen. Lieber jetzt schon ans sogenannte Frühlingsfest denken mit seinen Farben, mit all dem Schönen. Jedes Jahr früher wird geschmückt, jedes Jahr früher freut man sich, wobei doch eigentlich bis Karsamstag noch die Passions- und Fastenzeit läuft. Liebe Gemeinde, während meiner Krankenhaus- und Hospizseelsorgertätigkeit habe ich viele Menschen kennenlernen dürfen, die in einer solchen belastenden Situation, wie Jesus damals war, auch waren. Sie mussten damit klarkommen. Und als sie erfuhren, dass ihr Leben aus nur noch wenigen Monaten, Wochen oder Tagen bestehen würde, da war plötzlich alles anders. Die Welt hörte auf, sich zu drehen. Das gesamte bisherige Leben mit all seinen Erfolgen, Kontakten und mit dem, was man sich aufgebaut hatte, mit den schönen Seiten, das fiel zusammen wie ein Kartenhaus. Schockzustand. Panische Angst und Verzweiflung dominieren in solch einer Situation Gedanken und Gefühle. Und das Schlimme ist, man kommt nicht raus. Flucht ist unmöglich. Ja, selbst wenn man versucht, es zu verdrängen, irgendwann gewinnt die Realität wieder die Oberhand. Und das Ende der noch verbleibenden Zeit ist vorbestimmt. Das ist der Tod. Aber nicht nur die davon betroffenen Menschen selbst sind von der Rolle, sondern auch ihre Angehörigen und Zugehörigen, Die Familie, Freunde und Bekannte scheinen oft vollkommen überfordert zu sein. Darauf ist man in der Regel nicht vorbereitet. Wer will auch gerne darüber nachdenken, wenn es nicht unbedingt sein muss? Wer denkt schon gerne über sein Ende nach, wenn er doch jetzt leben möchte? Und welcher junge Mensch, der noch sein Leben plant und in die Zukunft konstruiert, denkt schon darüber nach, dass es irgendwann auch zu Ende sein könnte? Das ist doch Irrsinn, sagt mancher. Zumal wir immer älter werden. Die Lebenserwartung in unserem Land steigt und steigt. Und damit natürlich auch der Zeitpunkt des Sterbens und des Todes. Alles schiebt sich immer weiter nach hinten. Und ich treffe viele 90-Jährige, die ganz stolz und froh sagen, jetzt bin ich 90, jetzt packe ich die 100 auch noch. So leben wir, so denken wir. Und viele hoffen auf die Fortschritte der Medizin, die ja immer noch mehr versprechen und immer neue Dinge erfahren. Und mittlerweile ist die Technik und die Medizin so weit, dass sie ein menschliches Ersatzteillager schon zusammenbasteln kann. Also es sieht eigentlich gut aus. Wir werden immer älter. Also vorbereitet auf das Ende sind wir nicht. Und so gehen wir lieber auf Distanz zu diesem Thema und auch zu schwerkranken und sterbenden Menschen, weil wir uns in ihrer Gegenwart ohnmächtig und hilflos fühlen. Und das sind Gefühle, die hat man nicht so gerne. Wenn wir ehrlich sind, ist das nicht das, was wir anstreben. Hilflos sein, ohnmächtig sein. Jetzt bloß nichts falsch machen, denken viele. Und hier und da versucht einer auf dem Weg seiner Ratio, also der Intelligenz und der Verstandesleistung, mit dem Ganzen klarzukommen. Aber selbst das gelingt nicht. Die Niederlage ist vorprogrammiert. Eigentlich schade und bedauerlich, wenn wir als Mitmenschen in solch einer schwierigen Situation auf Distanz zum anderen gehen. Gerade jetzt bräuchte der doch unsere Nähe. Immerhin sind wir als soziale Wesen geschaffen und aufeinander angewiesen. Wir brauchen den anderen. Wir brauchen uns gegenseitig. So hat uns Gott geschaffen und so wollte er es. Er hat uns nicht als Single irgendwo in die Wüste gesetzt. Nein, wir sollen miteinander leben, Gemeinschaft haben mit anderen Menschen und auch mit ihm selbst. Gott ist ein Freund des Lebens und des Zusammenseins. Soziale Wesen sind wir. Wissenschaftler haben natürlich auch dort versucht, das herauszukriegen und zu begründen. Und es gibt einen brutalen Versuch, der schon lange zurückliegt. Man hat den Müttern, die inhaftiert waren wegen einer Straftat, also in Gefängnissen nach der Geburt, erstmal die Kinder weggenommen, die dort geboren wurden. Und dann hat man diese Kinder wieder zu ihren Müttern gelassen, aber in unterschiedlicher Art und Weise. Die einen hat man sehr oft zu ihrer Mutter gelassen und denen ging es damit gut, trotz der widrigen Umstände. Andere wiederum hat man öfter von der Mutter ferngehalten und sie nur eine kurze Zeit bei ihrer Mutter gelassen und die dritte Gruppe gar, die hat man erst gar nicht mehr zu ihrer Mutter hingelassen. Das Ergebnis war deutlich und brutal. Diejenigen Kinder, die Kontakt hatten mit ihrer Mutter, die sie fühlen konnten, riechen konnten, die mit ihr sprechen konnten, die sind eigentlich ganz normal aufgewachsen. Aber alle anderen Kinder, die nicht so oft zu ihrer Mutter hin durften, die haben sich nicht entsprechend entwickelt und die, die man gar nicht zu ihren Müttern gelassen hat, sind irgendwann verstorben. Ohne menschlichen Kontakt, ohne menschliche Zuwendung verkümmern Menschen, nicht nur Kinder, auch Erwachsene. Wenn wir nicht mehr miteinander reden, wenn nur noch Schweigen ist und Stillstand, wenn kein Kontakt mehr da ist, wenn wir uns nicht mehr füreinander in einer positiven Art und Weise interessieren, wenn einer nicht mehr nach dem anderen schaut, dann geht es uns schlecht. Wir verkümmern. Dann haben wir keinen Lebenswillen mehr. Und vielleicht setzt manch einer seinem Leben auch dann ein Ende. Liebe Gemeinde, einer der Grundängste von schwerkranken und sterbenden Menschen ist die Angst vor dem Alleinsein. Die Angst vor der Einsamkeit. Menschliche Zuwendung kann hier sicherlich den Tod nicht ausradieren, aber sie kann dazu beitragen, dass die noch verbleibende Lebenszeit eines Menschen wert und sinnvoll wird, dass sie als wertvoll erfahren wird. Ja, sie kann unter Umständen sogar das Lebensende, das klingt jetzt unwahrscheinlich, ein wenig hinauszögern. Ich möchte Ihnen dazu kurz eine Geschichte erzählen aus dem Hospizalltag. Wir haben im stationären Hospiz einen Menschen begleitet, einen Mann Mitte 60, Friseurmeister war er, jetzt war er im Ruhestand und hatte sich noch eine gute Zeit erhofft. Aber wie es so oft kommt, irgendwann wurde eine schlimme Krankheit bei ihm diagnostiziert, Pankreas-CA, Bauchspeicheldrüsenkrebs. Diesen Mann hat es umgehauen. Er hatte sich doch gefreut auf seine Rentnerzeit. Er hatte so viele Pläne, was er alles selber und mit seiner Frau noch machen wollte. Er hatte es sich so schön vorgestellt und jetzt kam alles anders. Als wir diesen Mann kennenlernen durften, als er im Hospiz aufgenommen wurde, wurde er schon entsprechend angekündigt von den Rettungssanitätern, die uns sagten, mit diesem Menschen könnt ihr nichts mehr machen. Der stirbt nur noch. Der redet nicht mehr, der verweigert Nahrungsaufnahme, der trinkt nichts mehr, der wendet sich nur noch ab. So wurde er uns angekündigt und so waren auch die ersten Tage im Hospiz dann. Er sprach nicht, Nahrung wollte er nicht, trinken wollte er auch nicht und wenn jemand ins Zimmer kam, dann drehte er sich rum im Gesicht zur Wand. Kontaktaufnahme null. Wir haben es dann ganz vorsichtig versucht, mit ihm Kontakt aufzunehmen. Und ich kürze das jetzt mal ab, weil es einige Wochen gedauert hat. Irgendwann hat er sich uns zugewandt. Wir haben ihm gesagt, dass er für uns wertvoll ist, dass er für uns ein Teil der Gesellschaft ist, dass wir ihn noch nicht abgehakt haben nach dem Motto, der stirbt nur noch, da kann man nichts mehr machen. Wir haben ihn nach seinen Wünschen und Bedürfnissen gefragt und siehe da, er hatte noch welche. Er wünschte sich noch Dinge, die wir dann gerne auch erfüllt haben. Und so entwickelte sich Kommunikation, Gespräche, Zuwendung. Wir haben seinen Körper gepflegt, so gut wir es konnten. Wir waren da, wenn er Not hatte. Wir waren als Ansprechpartner da. Aber wir haben immer nur das getan, was er zuließ und was er wollte. Wir haben ihm nichts übergestülpt. Ein Grundgedanke übrigens der Hospizarbeit. Ich kürze ab. Eines Tages saß dieser Mann auf der Bettkante. Er wollte wieder. Ja, er wollte sogar wieder laufen. Er freute sich auf erste Schritte. Ich erinnere noch mal an den Tag der Einlieferung. Da war nichts mehr. Da sah es wirklich so aus, als würde er innerhalb weniger Tage sterben. Jetzt wollte dieser Mann laufen. Er hatte wieder Lebensmut gewonnen. Er nahm Nahrung zu sich. Und irgendwann nannte er uns seinen größten Wunsch. Ich will gerne wieder nach Hause. Und dort zu Hause, dort will ich mein Leben beenden. Ein Wunsch, den wir sicher verstehen können. Ein allzu menschlicher Wunsch. Und wir haben alles getan, ihm dies zu ermöglichen. Wir haben im Hospiz alles vorbereitet, damit es zu Hause bei ihm funktionieren konnte. Wir haben die Frau eingewiesen in pflegerische Tätigkeiten. Wir haben ihr die Medikamente erklärt. Wir haben den Hausarzt vorbereitet, eine Apotheke organisiert, einen Pflegedienst, alles war schon vorbereitet, so dass er dann eines Tages, und man höre und staune, auf eigenen Füßen das Hospiz verlassen konnte. Dieser Mann ist zu Fuß zur Tür rausgegangen. Seine Frau hatte das Auto mitgebracht, es war ausgepolstert mit Kissen und Decken wie ein Sofa, das ganze Auto. Und dort hinein ist er dann eingestiegen und seine Frau hat ihn mit nach Hause genommen. Die Augen dieses Mannes werden wir sicher nicht vergessen. Wir haben ihn dann begleitet und immer mal wieder nachgefragt, wie es geht zu Hause. Er hat insgesamt noch 3 Wochen zu Hause leben dürfen und es hat ihm gut getan. Er konnte es schaffen. Hätten wir diesen Mann so behandelt, wie es uns am Anfang empfohlen wurde, macht nichts mehr, hat keinen Sinn mehr, hat keinen Zweck mehr. Ich garantiere Ihnen, der wäre ganz schnell gestorben. Dadurch aber, dass er menschliche Zuwendung bekam, dass wir ihm zeigen konnten, wir halten dich für ein Mitglied dieser Gesellschaft, du bist noch unter uns, du bist noch lebendig und du hast berechtigterweise auch noch Wünsche und Bedürfnisse, konnten wir ihn stützen und fördern. Und er hat wieder Lebensmut bekommen. Hospizarbeit bedeutet in solch einer zwischenmenschlichen Situation nicht immer nur vom Tod reden, nicht immer nur klagen und jammern, sondern das noch möglich Angenehme tun, Wünsche erfüllen, jeden Tag, der dem Sterbenden bleibt, mit Leben füllen. Sterbende, liebe Gemeinde, sind immer noch lebendige Mitglieder unserer Gemeinschaft. Und sie haben Wünsche, Bedürfnisse und Sehnsüchte. Die sind nicht mehr allzu hoch anzusetzen, manchmal ganz simpel, aber sie sind noch da. Und wenn man dies berücksichtigt, dann kann ein Mensch auch im Angesicht des Todes noch Leben genießen. In der Karwoche werden nicht nur traurige Geschichten erinnert. Wenige Tage vor dem Tod Jesu gibt es auch gute Geschichten und Episoden. Am Beginn steht eben nicht nur die Geschichte vom Einzug Jesu in Jerusalem mit dem lauten Jubel und dem Hosianna, sondern da gibt es auch eine leise, eine wunderschöne, man könnte sagen eine unvernünftige, aber durchaus lebensbejahende Geschichte im Markus-Evangelium, die wir eben gehört haben. Gestatten Sie mir dazu folgende persönliche Fragen. Mögen Sie Parfüm? Mögen Sie gute Gerüche? Benutzen Sie ab und zu einen edlen Badezusatz oder ein gut riechendes Duschgel? Tun Sie sich in Ihrem Leben ab und zu einfach etwas Gutes, indem Sie zum Beispiel solch teure Dinge sich anschaffen oder sogar verschenken? Oder, liebe Gemeinde, gehören Sie zu den pragmatischen Vernunftmenschen, die sowas für nutzlose Verschwendung halten und die so praktische Geschenke wie ein paar warme Socken, ein neues Hemd oder Kernseife bevorzugen? Und eine weitere Frage, über welche Geschenke freuen Sie sich? Über die praktischen oder über die mehr luxuriösen? Welche Geschenke rühren Ihr Herz an? Und welche Geschenke bleiben in Erinnerung? Ja, auf welcher Seite würden Sie eigentlich stehen in dieser Geschichte? Mal ehrlich, wenn Sie jetzt nicht wüssten, was Jesus nachher geantwortet hat und gesagt hat, würden Sie eher der Frau Recht geben oder diesen kritischen Männern im Hintergrund? Die Frau, die hier beschrieben wird oder genannt wird, ist eine Verschwenderin. Und sie ist ein bisschen verrückt, würde man heute sagen. Oder besser gesagt, sie handelt verrückt. Das Salböl, das sie benutzt, dieses Nadenöl, ist der pure Luxus. Es kostet so viel, wie ein Landarbeiter damals in einem ganzen Jahr verdienen konnte. Und es war auch noch in einem schönen Alabastergefäß aufbewahrt, also einem fast papierähnlichen Glasgefäß, das aufgebrochen werden musste, um zum Inhalt zu gelangen. Den Inhalt, den gießt sie in einem einzigen Moment über den Kopf Jesu. Schweigend. Wahrscheinlich streicht sie noch mit den Fingern nach und streichelt ihn dabei. Liebe Gemeinde, eine ganz intime Situation kurz vor dem Tod Jesu. Eine ganz persönliche, ganz emotionale Situation. Ich denke, sie wird ihm in die Augen geschaut haben. Und sie selbst wird auch diesen Duft wahrgenommen haben, diesen betörenden Duft des Öls. Und wahrscheinlich genießt sie diesen Duft genauso wie Jesus selbst. Dabei hat sie alles um sich herum vergessen. Sie sieht nur noch diesen Jesus und überschüttet ihn in diesem Moment mit ihrer ganzen Liebe, mit all dem, was sie hat. Vergessen hat sie, wie viel Mut es sie gekostet hat, überhaupt in dieses Haus, in diese Männergesellschaft hineinzuplatzen, obwohl sie nicht eingeladen war und das Essen auch schon begonnen hatte. Dass das Ärger hervorruft bei den anderen, das war ihr klar. Was erlaubt sich diese Frau überhaupt? Was sucht die Frau hier bei den Männern? Einfach das Essen zu stören. Unmögliches Verhalten. Hat sie vielleicht den Männern in der damaligen Runde die Show gestohlen? Vielleicht sind sie ja sogar eifersüchtig gewesen oder neidisch. Dass eine so ein teures Öl, so ein Balsamöl besitzen kann, unvorstellbar. Vielleicht wären Sie als Männer ja gerne selber damals diesem Jesus näher gekommen. Vielleicht würden Sie auch gern von der Frau und ihrem kostbaren Öl berührt werden, doch Sie kleiden Ihre Eifersucht in ein sehr vernünftiges Argument, wie das bei Männern halt so üblich ist. Vielleicht denken Sie nur vernünftig. Vielleicht sind Sie nur praktisch orientiert in Ihrem Denken und Fühlen. Wäre ja auch möglich. Jedenfalls beschimpfen Sie die Frau wegen ihrer Verschwendung. Was soll das? Man hätte das Geld, was das Salböl wert ist, für einen guten Zweck spenden können. Das wäre doch nützlich gewesen. Es gibt so viele arme Leute und gerade Jesus hatte doch gelehrt, auf die Armen zu achten. Und das, was die Frau da tut, ist reine Vergeudung. Ist das nicht etwas, was wir Menschen hier und heute nachvollziehen können? In Zeiten knapper werdender Kassen wird einmal mehr nach dem Zweck einer Ausgabe gefragt. Es sollte bei allem, was getan wird, ein Nutzen herausspringen für uns oder für andere oder für unsere Gesellschaft überhaupt. Und wenn eine Handlung keine Aussicht auf Erfolg hat, wenn wir sagen, es hat sowieso keinen Zweck, dann lassen wir es in der Regel. Alles sollte doch vernünftig sein, gut geplant sein und doch effizient. Das ganze Leben richtet sich am Nutzen aus, nicht nur beim Umgang mit Geld. Ja, sogar Zuwendung und Zuneigung werden oft durch die Vernunft kontrolliert und Menschen fragen sich, ob es Zweck hat, Liebe und Gefühle zu zeigen. Soll ich das investieren? Was bringt mir das? Ist das sinnvoll? Die Frage nach Zweck und Nutzen liegt uns allen so nahe. Und sie ist ja auch vernünftig. Und dennoch machen Menschen aus Liebe nutzlose Geschenke. Und den Empfängern und Empfängerinnen von eigentlich unnützen Dingen können diese Dinge durchaus eine Riesenfreude bereiten, vorausgesetzt, es ist das Richtige getroffen. Das, was dem oder derjenigen jetzt gerade so gut tut und auch das Herz erfreut. Oder schenken Sie Ihren Lieben immer nur Hemden und Socken und Fernseife? Und freuen Sie sich nur über solche Geschenke, die nützlich sind? Ich jedenfalls kann durchaus auch mal über ein unvernünftiges Geschenk Freude zeigen. Es einfach nur genießen, weil es da ist. Theologisch, weil Gott es mir schenkt. Weil ich diese Welt und dieses Leben nutzen darf. Auch wenn es zunächst in unserem Blickwinkel keinen praktischen Nutzen hat. Und wenn wir in die Geschichte im Markus-Evangelium hineinschauen, dann spüren wir, wie Jesus offenbar diese verschwenderische Salbung genießt. Das tut ihm gut. In Klammern, er ist ja auch nur ein Mensch. Das genießt er. Obwohl es ein total unpraktisches Geschenk ist. Die Frau wendet sich Jesus zu ohne Berechnung. Sie zeigt spontan ihre Liebe und fragt nicht nach Zweck und Nutzen dieser ganzen Aktion. Sie fragt auch nicht nach den Kosten oder gar den Erfolgsaussichten. Ja, sie lässt sich auch nicht von der Sitte und den Gebräuchen hindern, Jesus etwas Gutes zu tun und ihn so mit ihrer Zuneigung im doppelten Sinne des Wortes zu überschütten. Das ist nicht so harmlos wie unsere eigentlich unnützen Geschenke. Diese Frau riskiert den Rauswurf. Sie zieht sich den heftigen Unmut der anderen zu. Das war ein No-Go, das war gar nicht möglich, was sie da getan hat. Aber sie antwortet nicht auf die Vorwürfe. Sie nennt keinen Zweck ihres Handelns, es ist scheinbar zwecklos. Taten der Liebe sind nicht begründbar, nicht verstehbar, sie sind Hingabe und manchmal Verrücktheit. Und Jesus nimmt dann die Frau gegen die Vorwürfe der anderen in Schutz. Er sagt dabei durchaus nicht, dass wir immer alles gedankenlos verschwenden sollen. Er sagt nicht, dass die Überlegungen, was für einen guten Zweck und was nützlich ist, wegfallen sollen. Nein, das tut er nicht. Er sagt auch nicht, dass die Fürsorge und die Spenden für die Armen sinnlos sind. Im Gegenteil, er sagt, das alles soll so bleiben. Und das sollt ihr auch immer so tun. Und gleichzeitig drückt er aus, dass es manchmal Zeiten gibt, in denen nicht nach dem Nutzen und dem Zweck gefragt werden darf. Es gibt Situationen, da darf keine Rechnung aufgestellt werden, ob die Geldausgabe auch genug Nutzen bringt und zweckmäßig ist. Manchmal darf nicht nach der Aussicht auf Erfolg gefragt werden. Jesus sagt, die Frau hat meinen Leib im Voraus gesalbt für mein Begräbnis. Und das ist nicht die Aussicht auf einen Erfolg, sondern sie hat bewusst oder unbewusst etwas getan für das, wo man nichts mehr tun kann, weil nur noch der Tod am Ende steht. Dafür und davor nimmt Jesus noch eine wohltuende, luxuriöse Verschwendung an und genießt sie, ohne das Schwere, das ihm bevorsteht, auszublenden. Ja, vielleicht gerade deshalb, weil er weiß, wie es weitergeht, sagt er, jetzt hier genieße ich heute noch das Leben. Wir erleben ihn hier ganz intensiv als gefühlvollen Menschen. Übrigens, Nadenöl, das Öl dieser indischen Pflanze, wird auch heute noch bei sterbenden Menschen in der Hospizbewegung benutzt, im Rahmen von Aromatherapie. Es vermindert Angstgefühle und es entspannt. Es ist nicht falsch oder sinnlos, alles an einen Menschen zu verschwenden, sogar wenn über diesem Menschen schon das Todesurteil schwebt und man nach vernünftigem Ermessen nicht mehr helfen kann. Liebe Gemeinde, es gibt Situationen, in denen das Zweckmäßige gerade nicht das Richtige ist. Es ist gut, wohltuende Zuwendung zu zeigen und sich dabei weder von Vorschriften noch von mangelnden Erfolgsaussichten und Zwecklosigkeit beeindrucken zu lassen. Und es ist auch durchaus erlaubt, wie Jesus, Augenblicke zärtlicher, zweckloser, wohltuender Verschwendung zu genießen und solche Geschenke gerne anzunehmen. Wir müssen uns nicht immer entscheiden zwischen Nützlichkeit und Luxus. Alles, so sagt die Bibel, hat seine Zeit. Wenn wir heute über den Markus-Text nachdenken, dann sind wir mittendrin in der Geschichte, denn wir tun genau das, was Jesus am Ende der Geschichte sagt. Wo das Evangelium gepredigt wird in aller Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie jetzt getan hat. Die namenlose Frau und ihr liebendes, zweckloses Tun bleiben lebendig. Die Erinnerung an ihr verschwenderisches, wohltuendes Geschenk bleibt. Und ihre absichtslose Hingabe und Liebe hat Zukunft. Denn sie erinnert uns daran, dass der Glaube nicht nur nützlich ist und Werte und Handlungsmaximen hervorbringt, sondern dass der Glaube auch immer uneigennützig und emotional ist. Und wenn jetzt noch jemand hier in dieser Runde sagen würde, ja, aber wir haben diesen Jesus doch nicht mehr unter uns, wie können wir ihm denn heute noch Gutes tun? Damals war es doch möglich. Den möchte ich erinnern an eine Aussage im Matthäus-Evangelium, wo dieser Jesus selbst sagt, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Also, liebe Gemeinde, wir haben immer noch die Möglichkeit, im Namen Jesu unterwegs zu sein und ihm dadurch auch etwas Gutes zu tun. Ich wünsche uns allen, und damit komme ich zum Schluss, dass uns die Geschichte von der salbenden Frau Mut macht. Zweckfreies, wohltuendes, überströmendes, manchmal unvernünftiges Handeln zuzulassen. Sowohl, dass wir es an uns geschehen lassen, als auch, dass wir es anderen antun. Und das gilt nicht nur für sterbende und schwerkranke Menschen, liebe Gemeinde. Das ist ein Rezept für einen guten Umgang miteinander in allen Lebensbereichen und Lebenslagen. Ich mache Ihnen dann Mut dazu und dann können Menschen gut miteinander leben und Gott wird sich darüber freuen, dass es endlich funktioniert, was er uns vor Augen gehalten hat. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, der bewahre dabei unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Lassen Sie uns gemeinsam beten. Allmächtiger und barmherziger Gott, du hast uns geschaffen als Wesen, die einander brauchen. Auch als Wesen, die dich brauchen, denn du willst mitten unter uns sein. Du magst Gemeinschaft. Du freust dich, wenn wir gut miteinander auskommen. Du hast uns viele Regeln und Hilfen gegeben, dass das gelingt. Aber wir müssen bekennen, dass uns das nicht immer so gelingen kann, weil wir von anderen Dingen getrieben werden, weil die Gesellschaft andere Regeln und Maximen aufstellt, nach denen Erfolg und Aussicht und Nutzen mehr sind als Emotionen, Zuwendung und Liebe. Wir möchten dich bitten, lieber Herr, dass du uns diese Liebe wieder ganz neu im Herzen wächst, sodass wir aufeinander zugehen können. Lass uns nach dem anderen fragen, nach ihm sehen, nach dem Kranken in unserer Straße und Nachbarschaft, nach dem Schwerkranken und Sterbenden in den Krankenhäusern, überall dort, wo Menschen mit der Schattenseite dieses Lebens konfrontiert werden. Da lass uns hingehen. Lass uns nicht zurückbleiben aus Angst und Hilflosigkeit, sondern lass uns nach vorne gehen, denn es geht immer noch um deine Menschen. Das wollen wir gerne tun. Dazu rüste uns aus mit dem, was wir haben. Stärke in uns die Möglichkeiten und Eigenschaften, die jeder von uns mitbringt, die du uns als Geschenk gegeben hast. Lass es uns nutzen, das Leben, das wir haben, zum Wohle auch unserer Mitmenschen. Amen.